Ein Kreuzberger Eislied sing ich mir. Ich sitz allein zu Hause und trink Bier. Ich hör die Songs von früher und jammer mir was vor. Was soll's, es gab schon Zeiten, wo ich mehr fror.
Okay, also, ich heiße Sally Salmann. Das ist ein Spitzname. Bürgerlich bin ich Michael Salmann. Ich bin im Erzgebirge geboren, 1953, also 8 Jahre nach dem Krieg. Wir wohnten in mehreren kleineren Ortschaften in der Nähe von Karl-Marx-Stadt. Meine Mutter war Krankenschwester. Wir wohnten zuerst mit den Großeltern zusammen. Die Großeltern wohnten in Dörfern, Gornsdorf, Thalheim im Erzgebirge. Und die Mutter ging zuerst nach Karl-Marx-Stadt, später auf dem Land arbeiten. Ich bin also ein Kind des Erzgebirges im eigentlichen Sinn. Ich lernte diese Sprache, ich sprach Erzgebirgsdialekt. Ich komm daher, wo die Hosen husen und die Hosen husen essen. Und ich bin ganz oft die Straßdings reingegangen, meine Ma abzuholen. Dann sagen wir ham, vom Gasse, und da sind wir dann schlurf gegangen. Meine Großeltern und meine Mutter hielten sich für Bildungskleinbürger und waren immer bestrebt, Hochdeutsch zu sprechen, haben es nie erreicht. Mein Großvater hatte ein Klavier stehen, ein schwarzes, und spielte immer am Wochenende darauf Schubert und Schumann. Und da durfte man ihn nicht stören. Und dann wurde das Klavier nach dem Klavierspiel wieder verschlossen. Und in der guten Stube, auch schon in den 50ern, auch Anfang der 60er Jahre, zum Sonntag ein ordentlicher Rinderbraten serviert mit Klößen. Und das war ein wenig ein Zeremoniell. Der Opa und die Oma waren Nazis gewesen, waren sogar bei den Russen im Lager gewesen, 2 Jahre jeweils. Weil der Opa 1933, 34 für 2 Jahre lang was mit der NSDAP in diesem Dorf zu tun hatte, stellvertretender Ortsgruppenführer, keine Ahnung, und dann rausgeschmissen wurde im Zuge dieser Röhm-Affäre. Er war eher so ein SA-orientierter Arbeiter-Nazi. Und die wurden ja dann innerhalb der Partei abserviert auch und blieb dann einfach ein normales Parteimitglied. Aber als die Russen dann kamen, waren die Unterlagen klar und das hieß dann ab ins Lager. Schuleintritt war 59, da war schon 10 Jahre DDR und in der Schule lernte man sinnvolle Dinge oder auch ideologische Normierungen, die aber für Ostdeutschland wie für Westdeutschland wahrscheinlich auch normal waren. Der Lehrer Kaden, der Deutsch unterrichtete, sagte, im Westen gibt es mehr Bananen. Bei uns gibt es weniger Bananen. Dafür haben im Westen nicht alle Leute Arbeit, aber bei uns haben alle Arbeit. So ist eben die Lage in Deutschland ungleich verteilt. Und uns leuchtete das damals ein. Wir gingen da die Straße nach der Schule runter, die Dorfstraße nach Hause und sangen lustige Reime. Adenauer, Äppelklauer, Adenauer, Äppelklauer. Wir kannten den Adenauer gar nicht. Also, aber das fiel uns so ein und das fanden wir lustig. Und der Lehrer sagte auch, die im Westen hätten viel bessere Bedingungen, nach dem Krieg ihr Land wieder aufzubauen, als wir in der DDR. Und das sei ungerecht. Und obwohl wir die Hintergründe nicht kannten, fanden wir das auch ungerecht. Und also das, was ich mitbekam über das, was Sozialismus sein sollte, zum Beispiel ganz einfache Dinge, die man dann in der 7., 8. Klasse in Staatsbürgerkunde mitbekam, dass die Besitzverhältnisse an Fabriken im Sozialismus so geregelt sind, dass die niemand mehr persönlich gehören und der daraus einen persönlichen Nutzen schöpfen könnte, das war zu verstehen und das sah ich ein. Und sogar meine alte Nazi-Großmutter sah das ein und sagte, jetzt sind wir endlich auf dem richtigen Weg im Sozialismus. Und der Großvater sagte dann dazu, ich kann dir nur eins sagen, lass dich niemals mit der Politik ein. Du wirst nur betrogen und kaputt gespielt. So, und ich hatte im Garten dieses großen villenartigen Hauses, in dem die Poliklinik Thalheim war und in dem wir auch wohnten. Meine Mutter hatte da eine Dienstwohnung. da wohnten wir wiederum mit den Großeltern. Und dieser villenartige Garten hatte einen Bach, der da durchfloss. Der ließ sich stauen. Und ich war so ein 11-12-jähriger Bub, der da gerne rumbaute. So, und die Polenmädchen waren Kinder von einem Arztehepaar aus Polen, was nach Thalheim im Erzgebirge geholt worden war, auch um den Ärztemangel mit zu beheben. Die waren sehr schön herausgeputzt. Die fuhren einen Wolga, die polnischen Ärzte. Die hatten einen gewissen Status gesellschaftlich. Und die Mädchen kamen und setzten sich an meinen Staudamm, rissen den ein und sagten in gebrochenem Deutsch: Du jetzt weg, wir spillen her. So, und das hat mich völlig empört. Ich war über diese polnischen Mädchen hoch empört. Und jetzt mache ich einen Schnitt und füge etwas ein, was man wissen muss. Es gab damals, als ich 11, 12 war, in Thalheim eine Clique, die gegen zu viel Drill im Sozialismus war und gegen das Verbot von langen Haaren in der Schule und gegen alles Autoritäre, so wie man das woanders auch war als junger Mensch in den 60ern. Und sie wollten ihren Widerstand dadurch zeigen, dass sie Adolf Hitler hochleben ließen und dass sie alle möglichen NS-Führer ausgruben, um sich mit deren Bildern in ihren Zimmern zu schmücken und so weiter. Und das waren aber die größeren, kräftigeren Kerle im Ort, die die schönsten Freundinnen hatten. Super aussehenden, mit den super Figuren und den langen Haaren. Das waren die Freunde dieser Leute, die Adolf Hitler feierten. So, und ich wollte auch zu denen gehören. Ich wollte auch die Anerkennung der Mädchen haben. Und so fing ich an, das denen nachzureden. Dazu kam in der Schule, auf dem Schulhof, mit blauem Halstuch um, sagte man sich böse Worte, so: Schubs nicht so, du Jude. Oder: Du siehst wieder aus wie ein Jude heute. So. Dabei kannten ja gar keine Juden. Es gab gar keine Juden in Thalheim im Erzgebirge. Aber es war ein Schimpfwort. Oder ein Schimpfwort war: Na, Sally, du alter Russe. Oder so, oder solche Geschichten. Und jetzt habt ihr doch bei euch oben im Haus so Polackenärzte. Wie sind denn so die Polackenärzte? So redete man. Und die Mädchen, jetzt komme ich wieder zu den polnischen Mädchen, die meinen schönen Staudamm kaputt gemacht hatten, sagten: Wenn du nicht gehen wegkehre, wir sagen Eltern. Und da habe ich die beschimpft. Ich habe die gesagt: Ihr Polacken, ihr Juden, ihr macht meinen Damm kaputt, ihr spinnt wohl. So. Da sind die Mädchen weggerannt zu ihren Eltern und haben das berichtet. Und am nächsten Tag wurde ich zum Schuldirektor gejagt von der Klassenlehrerin. Und da stand der polnische Arzt. Und ich musste das wiederholen, was ich zu seinen Kindern gesagt hatte. Und da habe ich mich so geschämt, weil der polnische Arzt hatte Tränen in den Augen. Und ich habe mich so geschämt für das, was ich da gesagt hatte, weil ich die ja gar nicht kannte. Ich wusste gar nicht, ob das Polacken waren. Ich wusste, dass das Polen sind. Und mit Juden, was hätte ich mit Juden zu tun? So. Aber in der Clique wurde ich nach der Schule, da war man 13 Jahre alt vielleicht oder so, so ungefähr war das, 67 war das so. Da wurde ich dann begrüßt von der Clique nach der Schule am Imbiss gegenüber dem Rathaus und kriegte mit 13 Jahren mein erstes Bier von denen ausgegeben, weil ich so ein Held gewesen sei und es den Polacken gegeben hätte, richtig? Der polnische Arzt, der mich zur Rede stellte beim Schuldirektor und der sich dann dafür einsetzte, dass ich nicht von der Schule flog, sondern da bleiben konnte in der Klasse, er war es, brachte mir einen Stapel an Büchern an meine Wohnungstür, wo ich mit Mutter und Großeltern lebte, mit KZ-Darstellungen, mit der Geschichte Polens, mit allen Dingen, von denen ich wusste, die ich auch schon gesehen hatte als DDR-Schülerin. Aber das hat natürlich zur Folge gehabt, dass ich mich von der Clique abwandte, mit denen auch nicht mehr versuchte zu diskutieren. Da war nicht so sehr viel zu diskutieren. Und ich habe mich dann in andere Richtungen entwickelt. Das war ja zeitnah an 68. 68 war man monatelang mit russischen, sowjetischen Panzern und DDR-Militär befasst. Und ich hatte vorher monatelang tschechisches Radio gehört. Radio Prag hatte einen deutschsprachigen Kanal, der von 9 bis 12, erst sonntags und dann dreimal die Woche, glaube ich, auf Deutsch sendete. Und was man da hörte, wie mit Sozialismus umgegangen wurde, schien mir was anderes zu sein, als das, was ich in der DDR erlebt hatte. Und das hat mich unheimlich beeindruckt. Ich bin dann mit der Mutter oder auch schon das erste Mal alleine über die Grenze gefahren und habe in Chomutov und Karlovy Vary mich umgeguckt, bin auch das erste Mal alleine nach Prag gefahren und erlebte ein Land voller roter Fahnen und voller gereckter Fäuste und voller Zuversicht und voller Sozialismus-Zugewandtheit, so wie ich es in der DDR nie, aber auch nie erlebt hatte. Das machten die freiwillig offenbar und sie machten es freiwillig. So.
Das ist mein sechstes Jahr in West-Berlin. Graue Wolken trödeln drüber hin. Paar Blätter fallen weg im Neonlicht. Auf manchem steht ein Gedicht.
Ja, wie kam ich zur Musik? Auch wieder, ich wollte den Mädels gefallen. Das spielt ja sicher eine Rolle. Aber ich fand natürlich auch alles das, was mit Aufstand und Rock und Beatmusik zu tun hatte, wahnsinnig wichtig für mein Leben. Und ich wollte das auch spielen. Ich fing an mit dem Besen der Großmutter, den ich vor dem Schlafzimmerspiegel hin und her schwenkte wie eine Bassgitarre. Dann, als man 15, 16 war, sagte man, man muss eigentlich Gitarreunterricht nehmen. Und man kaufte sich für 35 Mark im HO-Kaufhaus eine Gitarre. Und man fing an, in den Gitarrenunterricht zu gehen und mit 16 die ersten Songs selber zu schreiben. Und hatte zwei Orientierungen eigentlich. Einmal war es die Aggressivität der Rolling Stones. Und die andere musikalische Prägung war die eines Bob Dylan. Und da fühlte man mit. Also das waren diese Pole, die man auch im eigenen Leben umsetzen wollte, die man benutzen wollte für sich selber, um herauszuschreien, was man vielleicht gar nicht zu denken imstande war. So, dann wurde ich Lehrling. Ich lernte Baumaschinist. Also wir hatten im Ort einen Betrieb, der hieß VEB Erdbau. Und die hatten große Kipper, Dreiachser. Und die hatten riesige sowjetische Planierraufen, die hießen Stalin 100. Riesige Teile, die kann man jetzt noch im Erzgebirge als Museumsgegenstände angucken, die fuhren damals noch. Und riesige Bagger und die Jungs, die älter waren, 18, 20, die so muskulös als Proleten durch den Ort schritten und auch wieder von den schöneren und schönsten Frauen bewundert und angehimmelt wurden, arbeiteten beim Erdbau und da wollte ich auch hin. Ich kam mir immer so ein bisschen hänflingshaft vor und wollte mich ein bisschen entwickeln irgendwie so. Dann fuhr man auf diese Baustellen, wo man die Maschinen zu bedienen lernte und landete jeden Abend im Bauwagen, die ganze Woche über, bis es am Freitag dann wieder zurück in den Ort ging. Man war also immer auf Montage. So, und die Montage bestand aber darin, nach Feierabend, dass die 20er Bierkästen demontiert wurden und ausgetrunken wurden, und zwar jeden Abend. So, dass ich mich irgendwie rettete für so viel Bier in der Arbeiterklasse der DDR und meine Klampfe mitnahm. Ich machte ja schon Übungen und wie verrückt übte, sodass mich die Arbeiter manchmal aus dem Wohnwagen rausschmissen. Und später, als ich die ersten Songs konnte, haben sie mich aber reingeholt, damit ich ihnen was vorspielte. So. Also die Arbeiterklasse war mein erstes Publikum und ich konnte damals schon 6 Griffe, das war schon ganz schön viel, und versuchte zu singen und meine eigenen Sachen vorzutragen. Und die wollten dann aber eher hören, I can get no satisfaction und solche Sachen. Und das konnte ich ihnen dann vorspielen. Und als ich floh vor der Arbeiterklasse in ein Studium, was man mir antrug über den Betrieb, nach Leipzig, und ich floh nach Leipzig ins Studium mit der Gitarre und mit den ersten Songs. Da war ich 18,5 Jahre alt. Und ich fuhr nach Leipzig und bewarb mich an der Ingenieurschule für Bauwesen und wurde genommen. Und ich nahm mir ein Zimmer in Leipzig, begann das Studium im Herbst 71 und trat in den Singleclub dieser Ingenieurschule ein, übernahm alsbald dessen Leitung. Und um das Studium herum fing ich an, Texte zu schreiben für Bands. Leipzig war eine Stadt, die war voller Rockbands. Birkholz-Formation, eine gewisse Rempft-Kompo gab es da. Und ich fing an, mit meinen selbstgeschriebenen Texten zu den Bands in die Konzerte zu gehen. Einmal spielte Rempft in der Agra, das war so ein Messegelände im Süden von Leipzig, spielten die am Samstagabend. Und in der Pause gehe ich dann mit meinen Texten davor zur Bühne und sage dem Mann am Bass, ich habe hier ein paar Texte geschrieben, vielleicht willst du dir das mal angucken. Ja, sagt der Jentsch alias Renft, zeig mal her, hier geht's um den Morgen. Naja, mit dem Morgen, da haben wir schon was. Sag ich, naja, vielleicht habe ich noch was über Einsamkeit und so. Das wurde, zeig mal her, Einsamkeit nicht schlecht. Und so, ich nehme es mal mit. Hast du irgendwo eine Adresse? Habe ich dem auf dem Bierdeckel meine Adresse aufgeschrieben? Hat er die Texte mitgenommen. So. Dann guckte ich Fernsehen, Westfernsehen, und zwar Beat Club. Und das guckte ich bei meinen Besuchen zu Hause am Wochenende in Thalheim. In Leipzig selber hatte ich keinen Fernseher. Und Beat Club, weiß man, war die Sendung für ost- wie westdeutsche Jugendliche, um Live-Bands spielen zu sehen. Da spielte alles, was Rang und Namen hatte. Von den West-Berliner Lords über The Who, über Bob Dylan, sonst was. Also was man an Stars überhaupt kannte, spielte im Beat Club. Und da wurde ein Film gezeigt von einem Ost-Berliner Sänger. Der war verwackelt, auch das Lied konnte man gut verstehen. Ermutigung, du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Da hieß Biermann. Da sag ich, aha, Biermann. Da habe ich mich entschlossen, mal nach Berlin zu fahren und den Biermann zu besuchen. Das waren freche Texte, die gingen kritisch mit DDR-Verhältnissen ins Benehmen, aber notwendige Texte. Also ich finde das gut. Also wenn jemand sagt, ach, Sindermann, du blinder Mann, du richtest nur noch Schaden an, du liegst nicht schief, du liegst schon quer, du machst mich populär. Fand ich gut gereimt. Also frech war das. Und ich fuhr nach Berlin, fand diesen Biermann. Der Biermann las sich meine Texte durch und machte einen großen Stapel. Dann sagte er, die sind ganz schlecht. Und dann machte er einen kleinen Stapel. Dann sagte er, die sind so gut, dass sie von mir sein können. Und dann habe ich gesagt, das gucke ich mir noch mal näher an. Und dann sagte er, wie alt bist du jetzt? Du bist 21. Kennst du in Leipzig eigentlich den Panach, den Sänger? Der ist jetzt 28, sagte er, und der ist schon ein Stück weiter als du. Der kann dir vielleicht helfen. Und gegen Hilfe hatte ich nichts. Also bin ich dann in Leipzig, hatte mir die Adresse aufgeschrieben, Biermann, schon einen Gruß dazu geschrieben von Biermann an Panach, und da sollte ich mal das Salman annehmen. So, durch diesen Panach kam ich unweigerlich mit dessen Betätigungsfeld in Berührung, und das war die Renf-Kombo. Und in diese Diskussionen, die in dieser Band geführt wurden, wie man Rockmusik macht, wie man Texte schreibt, geriet ich als junger People sozusagen hinzu. Ich saß also mit denen am Biertisch, nach dem Studium natürlich abends, traf man sich da, und da saßen die im Ratskeller im neuen Rathaus in Leipzig, besoffen sich, und das hatte wieder die Kontinuität zur Arbeiterklasse auf den Baustellen. Und riefen ganz laut, je besoffener sie wurden, dann es lebe Dubček und sonst was. Und da wurden dann schnell Trennwände um diese Band herum aufgestellt. Alle sahen, das ist ja die berühmte Renf-Kompo. Und die schreien Dubček, Dubček durch Leipzig und so. Und die wurden etwa nicht gleich weggefangen, sondern die wurden von den Kellnern, die wiederum für die Behörden arbeiteten, dann auch gleich so Schallschutzwände um die herum aufgestellt, sodass man das nicht hörte, was da verboten ist, aus diesen Mündern rauskam. Und da war eine offene Szene für alle Themen, die mit Rockmusik oder politischer Situation in der DDR zu tun hatten. Und da wurde natürlich auch über diesen Biermann diskutiert, der da in Berlin sitzt und freche Texte schreibt. Und Biermann hatte mich an Panach empfohlen. Panach verhalf mir zu einer Auftrittserlaubnis in einem Chansonclub in Leipzig, wo er vorher mal gewesen war. Ich kriegte dann eine Auftrittserlaubnis als Sänger mit meinen eigenen Stücken, also als Solist hieß das. Dann ging das eine Zeit lang gut. Dann fing ich an, meine eigenen etwas schärferen Lieder vorzustellen bei Auftritten des Chansonclubs, aber meistens auch alleine. Und so zog ich da so anderthalb Jahre durch Sachsen. Dann aber hatte der Leiter des Chansonclubs die schlechte Idee, sich die Texte von mir zeigen zu lassen. Ich musste sie ihm zeigen, und er veranlasste, dass ich die Auftrittserlaubnis abzugeben hätte, also, und quasi nicht mehr Mitglied des Ensembles sei aufgrund unwürdigen Verhaltens vor dem Publikum. Und ja, und dann war man sozusagen die Auftrittserlaubnis los, und man bekam den Hinweis, dass man, wenn man weiterhin Auftritte ohne Auftrittserlaubnis, ohne diese Einstufungsgenehmigung, die man da hatte, vornehmen würde, würde das strafrechtliche Konsequenzen haben. Das war quasi also sowas wie ein Verbot. Davon, dass ich nicht mehr als Sänger auftreten durfte, erfuhr die Ingenieurschule für Bauwesen durch einen Brief des Kulturkabinettes an die Ingenieurschule für Bauwesen. Daraufhin wurde ich vorgeladen und musste meine Liedertexte, nicht etwa die Architekturzeugnisse, sondern die Liedertexte an der Ingenieurschule für Bauwesen vorlegen, wegen denen ich quasi die Auftrittserlaubnis losgeworden war. Aufgrund dieser Liedertexte wurde dann beschlossen, mich vom Studium zu entfernen, weil ein Mensch, der solche Texte verfasst, nicht in der Lage sei, ein Menschenkollektiv zu leiten. Das hieß, ich war vorm Abschluss des Studiums exmatrikuliert worden. Das war 1974. Also ich war dann quasi von der Schule geschmissen und hatte mich in der Produktion zu bewähren. Und ich konnte ja die Baumaschinen fahren und wurde Kipperfahrer beim Baumontagekombinat Süd in Leipzig. Und ich war dann in der Stadt Leipzig oder im Submilieu drin und wollte da auch bleiben, hatte mein Zimmer und das war alles in Ordnung und hatte dann später auch geheiratet, hatte eine Wohnung in Leipzig und wir kriegten ein Kind und es musste dann dafür gesorgt werden, dass ich irgendwie mich um meine kleine Tochter kümmerte. So. Leider agitierte ich die Kollegen am Arbeitsplatz, sodass ich dann als Maschinenfahrer wiederum vom Arbeitgeber, vom Baumontagekombinat Süd entfernt wurde und isoliert wurde als Farbfässerausstampfer. Das muss man sich so vorstellen. Es gab ein Lager dieses Kombinates, da mussten mit Speeren alte Farbfässer gereinigt werden und dann später ausgebrannt werden. Und auf diesem Platz, wo das geschah, gab es nur einen einzigen Arbeitsplatz. Das war meiner. Also sie separierten mich von den Kollegen, weil wir so weit waren, oder ich war so weit, frei zu reden über das, was mit der Arbeiterklasse und den volkseigenen Betrieben ist und wie ist es mit den Arbeiterräten in Jugoslawien gewesen, was hat das gebracht oder was hat das nicht gebracht. Ich war schon ganz gut informiert durch viele, viele Bücher, die man bekommen hatte, aus dem Westen natürlich, Literatur. Ich wusste gut Bescheid über die Emanzipationsversuche der polnischen Arbeiter in Danzig, die es damals auch schon gegeben hatte. Und also das wusste ich alles und redete darüber mit den Arbeitern am Arbeitsplatz. Und das wollten die Vorgesetzten durchaus nicht. Ich war also auf einem Lagerhof, wo früh morgens 50 Fässer abgekippt wurden. Die waren da in Reihe und Glied aufzustellen. Und dann gab es alle 3 Wochen mal einen Besuch eines Meisters, der kontrollierte, ob ich denn ein paar Fässer ausgestampft habe. Und ich hatte immer was auszustampfen. Und es brannte immer ein schönes Feuerchen vor dem Bauwagen. Im Bauwagen war es schön warm. Ich aß meine mitgebrachten Schnitten und schrieb wie verrückt. Also die Hälfte meiner ganzen DDR-Gedichte ist als Farbfässerausstampfer entstanden. Das war die kreativste Zeit überhaupt. Ich bin laut deklamierend auch andere Gedichte, Jesenin, Heinrich Heine, zwischen diesen Farbfässern auf und ab gegangen und habe Literatur gelesen, mir laut selbst vorgelesen und hatte alles voller Zettel und Schreibblocks. Und es gibt so einen Text, der ist ganz kurz, den flechte ich hier mal ein, der hieß Antwort auf eine Disziplinarmaßnahme. Aller Frustration zum Hohn schreibe ich diesen Vers, es blüht der feuerrote Mohn, auch ohne euch, das wär's. Dann wurde ich zur Armee eingezogen. In dieser Zeit wurde die Ehe auch, Beziehung ging auseinander. Ich wurde im Grundwehrdienst eingezogen und wurde als Panzerfahrer ausgebildet. Warum? Weil ich ja schon mit großen Maschinen, mit Kettenfahrzeugen, ich kannte mich da aus. Und ich war dann in Leipzig, komischerweise in Leipzig haben sie mich stationiert. Und in dieser Zeit wurde Biermann ausgebürgert, Panach und Kunert von der Rempfkombo wurden verhaftet. Das erlebte ich alles als Soldat mit und ich ging dann mit der Klampfe auf Soldatenstuben. Keiner kannte Biermann, was soll denn das für ihn, was soll denn das für ihn? Ich kannte aber mindestens 30 Biermann-Songs und konnte da was vorspielen und habe das auf den Soldatenstuben gemacht. Ich habe ihnen dann gesagt, ich singe euch was vor, ich singe euch auch was von mir vor und dann können wir darüber reden, was da in den Texten angesprochen worden ist. So, also das war natürlich subversive Tätigkeit. Es standen immer Unteroffiziere Schmiere, wenn ich im Kulturraum der Kompanie, in der ich war, dann einlud zu Liederabenden. Und irgendwann war das halt zu Ende und irgendwann gab es einen Punkt, wo die Sicherheitsbehörden sagten, der gehört jetzt auch weggefangen, und sie verhafteten mich und fuhren mich nach Berlin, nach Hohenschönhausen, ins Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit. Und da warteten sie schon auf mich. Da sagte der Untersuchungsrichter, gehören Sie auch zu denen hier, die mit Liedern und so weiter und Gitarren? Da sagte ich, ja. Na dann, sollen Sie sich zu Ihrer Verhaftung verhalten? Ich protestiere, habe ich geschrieben. Denn ich verlange meine sofortige Freilassung. Ja, gut, dann machen Sie mal so. Ja, und dann war man halt in Hohenschönhausen und es wurde gegen einen ermittelt. Also verhaftet von der Volksarmee weg, hieß auch Militärgesetzgebung bei der Verurteilung. Und das hätte natürlich dann Schwed bedeutet, also eine langjährige Haft, das wurde mir schon gesagt. Die Schwere ihrer Vergehen, ja, jahrelange Hetze, staatsfeindliche Hetze in Form von Liedern und Gedichten, Verächtlichmachung von Symbolen der Deutschen Demokratischen Republik, staatsfeindliche Gruppenbildung, also alles vom Feinsten, also das hätte für 10 Jahre gut gereicht. So. Und dann ging die Zeit los, wo ich in der DDR am klarsten reden konnte. Mit den Offizieren des Ministeriums für Staatssicherheit gab es einen regen Austausch. Und alle Fragen über fehlende Mitwirkung der Arbeiterklasse, über Dubček, über Stalinismus in der Sowjetunion, über Massenverbrechen in den 30er Jahren in der Sowjetunion, über die Millionen Toten in den Lagern in der Sowjetunion und so weiter. Über alles konnte gesprochen werden. Und ich sagte zu den Vernehmern des Ministeriums für Staatssicherheit, das ist ja ganz wunderbar hier in Hohenschönhausen, wir können ja offen miteinander reden. So müsste es auch in den Zeitungen der DDR stehen. Da sagten die natürlich, Gott bewahr, was glauben Sie, warum wir Sie weggefangen haben? So, ganz klar, ganz klare Funktion. Also ich will damit nicht sagen, dass Hohenschönhausen eine Idylle war, aber es war eine offene Atmosphäre und die Fronten waren klar. Klarer waren mir die DDR-Verhältnisse in ihrer Unhaltbarkeit nie. So, ich hatte 3 verschiedene Vernehmer, die wechselten, weil es einen Anwerbungsversuch gab, einmal unter anderem. Sie wollten mich als Mitarbeiter gewinnen. Ich sollte meine eigene Haut retten, indem ich auf den Zellen Mithäftlinge so ausspionieren sollte. Ich hätte beinahe ja gesagt, ich wollte eher rauskommen. Ich habe mich fast ein bisschen darauf eingelassen. Ich war nicht die Heldenfigur. Ich habe gesagt, ich möchte aber auch beim Aufbauverlag gerne einen Gedichtband herausbringen. Oh, sagte der Major der Staatssicherheit da, das ist natürlich schon ein anspruchsvolles Anliegen. Aber wir werden auch das sehen, was sich machen lässt. Wir sind natürlich kein Verlag, aber solche Geschichten wurden da geredet. Und irgendwie habe ich dann mich so schlecht gefühlt, weil ich denen nicht gleich ins Gesicht gesprungen war, dass ich nächtelang nicht mehr schlafen konnte. Mir ging es erst wieder gut, nachdem ich zu diesem einen Vernehmer kam und ihm mitteilte, sagen Sie Ihrem Vorgesetzten, aus uns wird kein Paar, es wird nichts, ich bleibe Ihr Gegner. Und dann wurde der Vernehmer sofort gewechselt und ich kriegte einen hochintellektuellen Hauptmann, der sich erst mal 2 Tage lang mit mir über die harmonische Konstruktion der Beatles-Songs unterhielt. Und dass er gar nicht versteht, warum die in der DDR nicht rauskommen können, warum es keine Rolling Stones-Platten in der DDR gibt. Ist doch eine Sauerei, sagte dieser Stadtsicherheitsoffizier zu mir. Ich könnte ihn nur unterstützen. So, und dann ging es natürlich dann um die Beweggründe für Formulierungen in Gedichten. Also im wahren Sinne des Wortes Gedankenpolizei. Sie wollten es wissen und ich sagte es ihnen. Und teilweise verstand er das sogar auch. Und sagte, naja, also ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, warum wir in der DDR das Wort Trotzki nicht in den Mund nehmen dürfen. Ich wüsste es auch nicht, obwohl ich Parteimitglied bin. So, also in solchen Kategorien wurden da Gespräche geführt und das war natürlich schon bewegend auch. Also ja, natürlich hatte ich auch Angst. Es gab auch Kreuzverhöre, also wenn es darum ging, wo Texte von mir versteckt wurden, waren, bei welchem Kumpel, bei welcher Tante und so. Da waren sie sehr hart und sehr, sehr, sehr unerbittlich. Und mein Gott, dann hatten sie einen dazu, dass man gestand, dass man 20 Texte beim Kumpel Herbert untergebracht hatte. Und dann sind die dahin und haben natürlich die Texte gefunden. Sie haben ihn nicht verhaftet. Da hat sie nur aufbewahrt. Sie haben ihn nicht mitgenommen und so. Und sie wollten die Gesetze, die in der DDR so existierten, dass man sie immer zu missbrauchen konnte, die Strafgesetze, einfach nur erfüllen. Also wir erfüllen gesetzestreu unseren Auftrag, hieß es immer. Das macht doch jeder Geheimdienst auf der Welt. Und sie sagen zu uns, wir wären ein Unrechtssystem. Und diese ganzen großen Fragen wollten sie immer wieder diskutieren. Wie können sie denn behaupten? Aber sie haben doch hier den Staat verleumdet. Ich hab ein Spottgedicht geschrieben. Ich übe vielleicht Kritik. Ich sage, nein, Kritik? Ihre Kritik ist ein Verbrechen, sagte der eine leitende Offizier zu mir. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass Sie für Ihr Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden in diesem Staat. Und insofern, wie gesagt, also konnte man offen reden. Und es wurde einem ganz klar, wo die Grenzen waren und die Unversöhnlichkeiten auch. Nach mehreren Monaten, als das Strafverfahren sich abzeichnete, dann gab es den einen Anwalt Vogel. Anfang September wurde ich dann aus der Zelle geholt und ich wurde nicht in den Vernehmertrakt geführt, sondern in den Verwaltungstrakt. Da saß ein Vertreter des Anwalts Vogel mit meinem Vernehmer zu zweit. Und da wurde gesagt, heute sind die Ihnen bekannten Untersuchungsgefangenen Jürgen Fuchs, Gerolf Banach und Christian Kunert aus der Haft entlassen worden. Wir sind befugt, Ihnen das mitzuteilen. Erste Information. Ich, oho. Sie befinden sich, um einer Haftstrafe aus dem Weg zu gehen, in West-Berlin. Und dann sagte der, wir sind befugt, da bei Ihnen der Straftatbestand in ähnlicher Weise vorliegt, Sie zu befragen, ob Sie einer ähnlichen Lösung auch zustimmen würden oder ob Sie die Gesetzlichkeit der Deutschen Demokratischen Republik achten wollen und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt werden würden. Sie haben von jetzt an 24 Stunden Bedenkzeit. So, das war's. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Und am nächsten Tag bin ich am Wochenende, am Sonntag, zum Vernehmer geholt worden. Das war nicht üblich. Die Stadtsicherheit war eine ordentliche Behörde. Da aber ja. Und der Vernehmer saß hinter seinem Stuhl. Der Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR lag vor ihm. Er reichte mir wortlos seinen Füllfederhalter. Und ich habe ihm gesagt, machen wir es kurz. Bitte schön. Dann stand er auf, rannte um den Schreibtisch herum, packte mich an der Hand und sagte, Mensch, Herr Salmann, ich wünsche Ihnen alles, alles, alles Gute drüben. Sie werden es schwer haben, sagte er. Dann ging es mit dem Kalfaktor in den Keller des Ministeriums der Haftanstalt, wo ich einen Anzug zur Verfügung gestellt bekam, Socken, Unterwäsche, ein quittegelbes Hemd, Lackschuhe, schwarze Lackschuhe, einen kackbraunen Anzug aus der Jugendmode. Und ich wurde mit diesen Kleidern dann von einem Posten, der die MP um den Hals trug, wieder zurückgebracht auf die Zelle, wo ich eingeschlossen wurde. 5 Minuten später klopfte der Kalfaktor von Hohenschönhausen wieder und sagte, Sie haben noch 37 Mark und 50 Pfennige. Die müssen Sie jetzt noch verbrauchen. Wir müssen auf Null kommen. Na, was haben Sie? Und dann sagt er, na ja, wir haben Rotkäppchen. Das sagte ich trocken. Nur lieblich, hat er gesagt. Schokolade, dann noch Kekse und Pralinen und alles, wurde alles verbraucht. Dann kam er mit einer Glasflasche, lieblich, lauwarm, der erste Alkohol seit vielen Monaten. Da stellten die mir eine Flasche Sekt in die Zelle in Hohenschönhausen. Und so einen Berg Schokolade und Kekse, das was ich, dann hab ich alles liegen lassen, ich konnte es gar nicht essen und so. Am nächsten Morgen dann wurde ich mit Handschellen ins Auto gesteckt. Da wurden immer 6 Häftlinge in einem Barkass transportiert. Da stand draußen dran frische Fische. Die hatten ja auch Humor irgendwie. Frische Fische. Gut, da ging es dann in die Magdalenenstraße. In der Magdalenenstraße wurden einem die Handschellen abgenommen. Und man fuhr in einem verriegelten Lada mit 2 Stadtsicherheitsleuten vorn und einem Auto mit 4 hinten durch Ost-Berlin zum Anwalt Vogel. Der Anwalt Vogel sagte, ich begrüße Sie zu Ihrer Befreiung. Bitte treten Sie ein, jetzt trinken wir erstmal einen schönen Kaffee. Und dann trank man den Kaffee und dann ging man runter in den Keller. Da stand der weiße Diplomaten-Mercedes von Vogel. Wir fuhren durch Ost-Berlin Richtung Invalidenstraße. Und vor der Invalidenstraße gab Vogel Gas, schoss auf die Diplomatenspur. Der Schlagbaum ging hoch, der DDR-Posten stand stramm, salutierte. Wir jagten mit vielleicht 60, 70 Sachen durch diesen Grenzübergang. Und plötzlich stand da einer, der hatte eine andere Maschinenpistole. Und der hatte so einen Stahlhelm, da stand MP drauf. Und an der Wand stand riesengroß, nimm zwei. So, damit war man im Westen angelangt. Also, ich habe die ersten 3 Jahre tatsächlich von Liedern und Liedermacherei gelebt, als sogenannter dissidentischer Liedermacher, der umherzog und auf politischen Veranstaltungen, die übrigens meistens von linken Gruppen organisiert wurden. Es gab damals die K-Gruppen, es war die K-Gruppenzeit, die Grünen waren noch gar nicht gegründet. Man wurde eingeladen am Montag von der Kommunistischen Partei ML, eine maoistische Geschichte in Hannover, fuhr dann weiter zu den Trotzkisten in Braunschweig, um dann von den Trotzkisten in Braunschweig zum Beispiel nach Stuttgart zum Sozialistischen Büro zu fahren, was wieder eine andere Abspaltung der Trotzkisten war. Und dann wieder bei den Anarchisten in München zu landen. Und all das, was sie sich in ihrer Unkenntnis zusammenfantasierten, hatte ganz viele sympathische Punkte, also Arbeitermacht, direkte Arbeitermacht ohne Partei. Da kam schon einiges zusammen, zumal diese K-Gruppen verschiedenster ideologischer Couleur sich natürlich auch einsetzten für politisch Eingesperrte in der DDR. Beispiel, also diese ganze Zeit, als Rudolf Barrow im Gefängnis saß, als er verurteilt worden war, das alles hatte ein Ende. Das kann ich noch genau benennen, das war, da ging es auch wieder um Rudolf Barrow, als es ein Komitee gab, Komitee zur Verteidigung der demokratischen Grundrechte in Ost und West. So hieß es, und das war schon eine der Vorläuferorganisationen für die Gründung der Grünen. Da waren Maoisten, Trotzkisten, Marxisten, Anarchisten, alles vermengt. Und die wollten die Grundrechte in Ost und West verteidigen. Und die Veranstaltung fand statt in Kiel in der Ostseehalle. Darunter machten sie es nicht. Und der Einladende war Rudi Dutschke, den ich schon eine ganze Zeit lang recht gut kannte. Ich kam zu spät. Ich war der Sänger dieser Veranstaltung. Und ich betrat die Bühne mit der Gitarre. Rudi Dutschke erblickt mich und springt auf und ruft ins Saalmikrofon. Und hier ist unser Genosse Sally Salman aus West-Berlin. Und er wird unsere Veranstaltung mit einigen Kampfliedern umrahmen. Und das hat mich völlig erinnert, also Rudi Dutschke hat mich völlig erinnert an die FDJ in Leipzig während des Studiums im Singenclub. Auch wir haben da Veranstaltungen mit Kampfliedern umrahmt. Und dann habe ich die Veranstaltung zwar noch gemacht und bin dann noch ein Bier mit Rudi Dutschke trinken gegangen, aber die Zeit, mich da auf politischen Veranstaltungen so einzubringen, das war dann vorbei. Und ich fing an, das Abitur im zweiten Bildungsweg nachzumachen. Ich kriegte dafür BAföG, also da kam ein bisschen Geld auch, das ernährte mich ein wenig. Und nach dem Abitur habe ich dann angefangen an der FU zu studieren und das ging von 84 bis 89. Soziologie, Literaturwissenschaft und Germanistik. So. Und in dieser Zeit habe ich angefangen für Zeitungen zu schreiben. Ich habe angefangen für die FR zu schreiben, für die Taz. Ein bisschen für die Süddeutsche und zusammen mit dem Stipendium, was ich da hatte, konnte ich mich ganz gut durchschlagen. Die Zeitungsgeschichten liefen ausnehmend gut. Ich war gut ausgelastet und habe immer ganze Seiten für die FR geschrieben. Zeitgeistthemen, wo auch die Politik eine Rolle spielte, aber keine hervorstechende, sondern wir betrachteten gemeinsam unsere ost-westdeutsche Wirklichkeit. Und in dieser Zeit hinein kam ein Fernsehauftritt von mir, der meine Dissidentenzeit eigentlich beendet hat. Die Fernsehsendung war 87. Ich hatte einen neuen Gedichtband herausgebracht. Da stand ein langes kapitalismuskritisches Gedicht drin. Sowas vielleicht wie eine erste Quintessenz meiner Zeit im Westen, mit sehr viel Kritik an westlichen Grundzuständen. Das las ich in einer Fernsehsendung des Norddeutschen Fernsehens vor, die damals noch für West-Berlin mit zuständig war. Und 3 Wochen später erfuhr ich von einem Straßenpassanten, den ich kannte in Kreuzberg, dass er mich im DDR-Fernsehen hätte auftreten sehen. Und ich glaubte nicht so richtig daran. Da sagte er, doch, du bist doch im Schwarzen Kanal gelaufen. Und dann habe ich mir die Sendung besorgt und sah mich tatsächlich von Schnitzler angesagt, wurde gesagt, aber es gibt Hoffnung. In West-Berlin gibt es einen jungen Dichter, der dem Kapitalismus die Maske vom Antlitz reißt. Er heißt Michael Salman. Und dann war Schnitt, und dann kam dieses lange kapitalismuskritische Gedicht, allerdings ohne die ersten 4 Verse, in denen ich erläutert habe, wie ich aus dem Stasi-Knast in den Westen geraten bin. Das wurde leider weggelassen. Und dann machte ich los und ja. Und daraufhin habe ich einen Brief an Schnitzler geschrieben und habe mich bedankt für die Ausstrahlung meines Langgedichtes und wusste, dass er mir kein Honorar an D-Mark anweisen kann. Ich fragte ihn in diesem Brief, ob er sich Kraft seines Einflusses dafür einsetzen könne, dass ich als ehemaliger DDR-Bürger die DDR wieder bereisen dürfe, wenigstens als Tourist. Es gab keine Antwort darauf an mich. Nun war es so, dass man alle halben Jahre einen Einreiseantrag für die DDR schrieb, in diesen Passierscheinstellen in West-Berlin. Und in den 11 Jahren vorher war es der Regel gewesen, dass man das abgelehnt bekam. So, und ich machte den nächsten Routineantrag und ging am nächsten Tag hin und ich bekam diesen Brief von den DDR-Beamten in West-Berlin. Und da stand drin, mehrfach Einreiseschein, Einreise genehmigt. Also machte ich mich dann auf den Weg, zuerst nach Ost-Berlin, Prenzlauer Berg, um da meine Tochter zu besuchen. Und von da an fuhr ich im Monat 2, 3, 4 Mal in die DDR und schrieb darüber Zeitungsartikel für die Frankfurter Rundschau und die Taz. Und die ganze Sache war natürlich meiner Community in West-Berlin äußerst suspekt. Und es standen dann an meiner Tür in Kreuzberg Kreideschriften. Da stand dran, dieses Gedicht übrigens, muss man noch dazu sagen, hieß Wolfsland. Bezeichnete, interpretierte den Westen als ein Wolfsland. Da stand also an meiner Tür geschrieben, der Wolfsländer legt dem Osten die Argumente ins Maul. So nach dem Motto, auch im Westen darf man irgendwie keine Kritik am Westen üben, weil man sonst dem Osten damit nützt und so. Das habe ich mir damals fotografiert und aufgehoben, das habe ich mir gemerkt. Ja, so war ich dann eigentlich zu Zeiten des Mauerfalls, da war ich schon sowas von zugange im Prenzlauer Berg gewesen. Ich kannte die Hälfte dieser Leute, die dann später irgendwelche Funktionen bekamen in den Umbruchszeiten. Mit denen hatte ich schon seit Monaten am Tisch gesessen, wir hatten uns unterhalten. Was ist möglich in der DDR? Noch eine sozialistische Reformation? Ist es noch möglich, eine bessere DDR aufzubauen? Leider ist die Entwicklung anders gelaufen und hat zu anderen Dingen geführt, deutsche Einheit. Dieses historische Projekt war so, auf der Grundlage dessen, was uns zurückgelassen wurde, eben nicht zu retten. Damals, 88, 89, dachte ich anders darüber und hatte andere Hoffnungen und hätte es gerne gesehen, dass man doch noch diesen Versuch unternimmt, bestimmte Dinge innerhalb dieser ganz wichtigen Voraussetzungen, die DDR ja geschaffen hatte. Die Revolution war ja nur auf halbem Weg stecken geblieben, nämlich das Kapital aus dem Land herauszuhalten und die Betriebe und das volkswirtschaftliche Vermögen vergesellschaftet zu haben, dass man auf der Grundlage dieses wichtigen Fundaments einen Neuanfang probieren hätte müssen und sollen. Dass das damals so sang- und klanglos weggegeben wurde und auch verscherbelt wurde durch die Treuhand, gehört zu den großen, traurigen und tragischen Vorgängen der Wiedervereinigung, wenngleich die Wiedervereinigung, die ja unter westdeutschen Vorzeichen stattfand, auch nicht hätte anders stattfinden können. Dafür gab es keine gesellschaftliche Situation ab 1990 nicht mehr. Das bedauere ich heute, aber die Geschichte hat so entschieden und das ist natürlich auch zu akzeptieren. Ja, und dann gehen ganz andere Geschichten los. Die journalistische Entwicklung ging über die Zeitungsschreiberei hin zum Deutschlandfunk, wo ich einige Jahre als Freier arbeitete, mit Zeitgeistkolumnen, mit Buchkritiken und anderem. Und führte dann zu dem neu gegründeten ORB Ende des Jahres 91, Anfang des Jahres 92, wo es eine Möglichkeit plötzlich gab, ein eigenes Büchermagazin zusammenzustellen, noch als freier Journalist. Und offensichtlich war ich nicht so ganz so schlecht, denn sie stellten mich ein Jahr später fest an. Und ich war Redakteur für Literatur und als solcher geriet ich dann irgendwann auch in die Masurenallee zum damaligen Sender Freies Berlin. Später vereinigten sich die Sender zum RBB und es gab dann Kulturradio, eine sehr witzige Neugründung, nach dem Namen zu gehen. Ja, und bis zu meiner Pensionierung im Jahre 2018 blieb ich dann da als Literaturredakteur.
Im Süden oder Norden, nirgends bist du froh geworden. Suche, Seele, suche. Such nur, kannst doch nichts finden. Siehst nur das Glück von hinten, Fluche, Seele, Fluche.
Ja, so. Und die Vorstellung, dass eine Gesellschaft anders funktionieren kann als die, in der man gerade lebt, ist ja ganz substanziell für die Entwicklung eigener Kreativität. Das ist gar nicht gebunden jetzt an den Westen oder Osten. Es geht immer darum, dass man sieht, wo bestimmte Entwicklungen in der Gesellschaft nicht mehr weitergehen, von denen man sich wünscht, dass sie weitergingen. Und das war in der DDR so und das bleibt auch in dieser westlichen Gesellschaft natürlich genauso. Wir haben ja vorhin gesprochen über die Frage, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder nicht. Man könnte das auch umdrehen, diesen Spieß, und fragen, ist denn Deutschland oder die Bundesrepublik oder der ganze Westen natürlich ein Rechtsstaat? Da wird dann natürlich jeder sagen, selbstverständlich, es ist doch der Urhort der Rechtsstaatlichkeit. Wenn man aber die Gesellschaft anschaut, sieht man, dass die politische Demokratie, die wir haben, auf der politischen Ebene, früher hatte man gesagt, im Überbau durchaus existiert. Gehst du aber hier in die Wirtschaft, guckst du dir die Besitz- und Eigentumsverhältnisse von VW oder BMW oder anderen Konzernen an, dann ist es sehr schnell vorbei mit der Demokratie. Dann merkst du nämlich, hier geht es nur um archaische Verhältnisse wie Besitz, Eigentum und Macht über die Leute, die man beschäftigt. Also, wenn man so argumentiert, müsste man sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Unrechtsstaat. Wenn ich das sagen würde, ohne den Zusammenhang zu erklären, indem ich das ausspreche, hätte ich sofort alle möglichen Leute am Hals, die sich in mich verbeißen wollen. Aber die Überlegung muss natürlich immer wieder dahin führen, wie man den Begriff Recht und auch den Begriff Eigentum immer wieder definiert und in welchem Zusammenhang man diese beiden grundlegenden Begriffe für die Konstitution einer Gesellschaft immer wieder neu definiert und interpretiert, um zu erkennen, wie der Stand einer Gesellschaft ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man, und deswegen bin ich vielleicht auch kein rein Westdeutscher geworden, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man mit dem Ist-Zustand dieser Gesellschaft, wie sie ist, und das hat diese bundesrepublikanische Gesellschaft, hat sehr viele interessante, gute Seiten, dynamische Seiten und so weiter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit so, wie sie ist, dass man damit zufrieden ist, solange es diese große Diskrepanz gibt, dass nur ein Teil der bundesrepublikanischen Gesellschaft, der ganzen westlichen Gesellschaft, dass nur ein Teil demokratisch ist, nämlich der politische Teil. Und dass der ganze Teil der Wirtschaft und Industrie eigentlich undemokratisch ist, weil in Eigentumsverhältnissen befangen, die nicht zulassen, dass andere partizipieren, dass die Mehrheit partizipiert. Wie kann man in einer solchen Gesellschaft Zufriedenheit entwickeln, ohne danach zu fragen, wann die anderen Zustände bearbeitet werden von der Gesellschaft? Mir ist das nicht plausibel. Ich würde mich dafür einsetzen, dass man diese entscheidenden Fragen immer wieder und immer neu und immer nachdrücklicher stellen muss. So, jetzt kann ich nicht mehr sitzen.
Au!